So, ihr Lieben, die Predigt von heute habe ich überschrieben mit Stirb langsam 2. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern und sagen, wieso Nummer 2? Wo war denn die Nummer 1? Und zwar würde ich mal behaupten, dass die Nummer 1 letztes Mal war, wo der Sergej für uns gepredigt hat über das hier. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Und er hat auch über den Vers davor geredet. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Eigentlich ist es ja schon der Hammer, was Jesus hier sagt. Er sagt hier zu uns, dass wenn du versuchst, an deinem Leben festzuhalten, das, was dir wichtig ist, dich da reinzukrallen, dann wirst du dein Leben verlieren. Und er sagt gleichzeitig, aber wenn du dein Leben verlierst für mich, dann wirst du das Leben tatsächlich und wirklich gewinnen. Und eigentlich ist das irgendwie so ein bisschen ein Widerspruch. Normalerweise kämpfen wir für unser Leben und die Leute, die für ihr Leben kämpfen, die haben auch oft gute Chancen, dass sie wieder rauskommen aus dem Krankheitsbild oder Stand oder sonst irgendwas. Das geht nicht immer. Aber wenn Leute sich aufgeben, dann geht es in einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit einfach von uns zu Ende. Ja? Und die allermeisten von euch, die werden wissen, dass ich am 10. Januar ganz überraschend meinen Papa verloren habe. Dass er beim Auto ausladen, dass es ihm wahrscheinlich schwindelig geworden ist und dann schwarz vor Augen und dann ist er nach hinten übergekippt und hat sich dann eine Hirnblutung zugestoßen, an den er dann anderthalb Tage später erlegen ist. Und ja, ich denke mal, die letzten 30 Jahre habe ich nicht so viel geheult wie jetzt. Und es gibt auch noch keinen Tag, wo es nicht wieder zurückkommt. Und wo ich nicht denke, ach Mann, das wäre jetzt so schön, könntest du noch einfach anrufen und über irgendwas quatschen, was jetzt passiert ist, dass das, was weiß ich was, das pinke Fahrrad, ein pinkes Fahrrad für meinen Sohn, hat der Opa ihm noch geschenkt, weil der hat immer so gern Räder repariert. Und wir haben den David aufs Fahrrad draufgesetzt, weil der ja mit dem Laufrad von, danke Lisa, ne, von ihren Jungs halt. Und gleich am ersten Mal, der ist dann durch diesen Stadtpark gedüst und mei, wie wäre das herrlich gewesen, gell? Und dir fallen halt alle möglichen Sachen ein. Ihr kennt, also die, wo schon jemand verloren haben, der ihnen jetzt sehr wichtig war, die kennen das ja, dann kommt einem der Gedanke bei jedem. Und ich habe den Baba halt einfach gern und ich habe ihn lieb gehabt, ne? So. Das ist jetzt die eine Seite. Dieses Leben von meinem Papa zu verlieren, auch für uns zu verlieren. Und da ist viel Schmerz drin und es tut weh. Wenn wir aber die andere Seite anschauen und schauen, wo der Papa jetzt ist, dann geht es ihm jetzt, weil der Papa war mit Jesus unterwegs. Und da geht es ihm jetzt viel, viel besser. Wo er sein Leben verloren hat, hat er gleichzeitig trotzdem das wahre Leben gewonnen. Ja? Er ist jetzt an einer Stelle, wo Gott sagt, er wischt alle Tränen ab. Das heißt, in 77 Jahren, da hast du einiges mitgemacht. Ja? Und auch schon mit 13 Jahren oder bei manchen sogar mit 4 Jahren oder sonst irgendwas, hast du schon einiges mitgemacht. Und da gab es einen Trost, aber vielleicht waren doch Wunden und Verletzungen da. Aber da, wo der Papa jetzt ist, dass da ist wirklich komplette Wiederherstellung und Heilung passiert. Wenn er jetzt mit den anderen, die da sind, kommuniziert, dann wird er einfach verstanden. Dann müssen wir da nicht irgendwie, wow, das war jetzt so ein tolles Essen, was ich bei der Miri oder na Quatsch, irgendwo halt gegessen habe. Ne? Und dann sag ich dann zu meiner Frau, was willst du jetzt sagen, dass mein Essen nicht gut schmeckt? Oder irgendwie so dumme, depperte Argumentationen. Entschuldigung, mein Tirolerisch, da war ich zu lang. Die wir immer wieder haben, ja, wo wir einfach morgen oder du kochst was Schönes und es war zwar so lecker, aber dann ist der ganze Abwasch noch da. Und bei allem, was so schön ist, da ist Arbeit mit drinne. Und ich sage jetzt nicht, dass es auf der anderen Seite keine Arbeit mehr ist, aber dieses ganze, oh, dass es halt dann doch wieder so schwer ist und dass sich die Wohnung halt immer doch nicht selber aufräumt oder sonst irgendwas. Da würde ich behaupten, dass es da bessere Mechanismen gibt auf der anderen Seite vom Leben, wo ich mein Leben verloren habe, wo ich mein Leben verloren habe. Und mein Papa war es ja auch so, das war ja nicht nur dort in der Ewigkeit, sondern teilweise auch schon hier. Ne? Also wo er angefangen hat, nach Jesus zu suchen, da hat er ein Buch gelesen. Und das war jetzt nicht ein dezidiert christliches Buch, aber das hieß Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Das war so einer seiner Eingangspunkte. Und irgendwie, das hat er mir dann so ins Herz gelegt, das auch zu lesen. Ich habe es dann nie gemacht, das fiel mir jetzt natürlich auch so beim Nachdenken ein. Aber da zu sagen, ja eigentlich macht es ja keinen Sinn, mir Sorgen zu machen. Ja? Oder dann war immer mal wieder so ein bisschen aufbrausend, auch mit der Mama, ne, bei aller Hilfsbereitschaft und bei aller offenes Herz für alle möglichen Leute. Ne. Und meine Frau hat dann mal gesagt, Papa, nicht schimpfen mit der Mama. Schau mal, sie macht so viel für dich. Ne. Du sollst dankbar sein. Ich sage, also gut, dann bin ich jetzt dankbar. Einfach so dieses, ja, gut, okay, dann machen wir das so. Und auch da hat er ein Stück weit schon hier verloren von seinem eigentlichen Leben, von seinen eigenen Mustern, wo er drin gesteckt ist, ja. Und hat da Leben gefunden, obwohl das ja nicht einfach ist, obwohl er da zu sich selber gestorben ist. Und jetzt auch bei dir, ich weiß ja nicht, wofür du lebst, ne? Vielleicht für ein neues Zuhause, ja. Mein Haus. Oder du lebst dafür, dass du bei anderen gut ankommst. Und das ist deine oberste Maxime. Nur nicht anstoßen, bei anderen gut da zu sein. Für manche ist sogar, dass wir bei den Männern bzw. bei den Frauen gut ankommen. Oder manche leben dafür, dass ich recht habe. Ich muss alles dran setzen, ich kann mir die Blöße geben, dass ich jetzt hier was nicht gecheckt habe. Ja? Das Problem ist nur, wenn du nicht alleine recht haben magst, ne? Dann haben wir ein Problem. Ja? Oder manche leben dafür und sagen, boah, jetzt nächste Woche, und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Wirklich super Sache und weitermachen. Ne? Die leben dafür, sagen, nächste Woche kommt der Fikri, dann machen wir diesen Nachmittag für die Flüchtlinge auch am Sonntag und ich bringe mich dafür ein, ich backe einen Kuchen. Eine super Sache. Oder du sagst, boah, ich bin einfach voll der Lobpreiser. Gute Sache. Am liebsten würde ich Lobpreis machen, von morgens bis abends und Gott anbeten und ihn verherrlichen. Gute Sache. Aber ich glaube auch da, wenn wir nur für das leben, sagen, na, das ist meine Sache. Es ist gut, sich zu kennen, ne? Aber so eine Engführung, ich glaube, da verpasst man was. Da leben wir an dem vorbei, an dieser Fülle, die Gott eigentlich für unser Leben hat. Und das heißt es unter anderem auch, sein Leben, an seinem Leben versuchen festzuhalten. So ist es, so bin ich halt und ich pack das nicht, ich kann nicht mehr. Und ich denke, wir können uns da manches Beispiel anschauen. Wenn ich immer nur lebe, dass ich bei dem anderen Anerkennung finde. Wenn ich immer nur lebe da dafür, dass ich von einer Beziehung in die nächste gehe, da wird es offensichtlich, ja. Das macht vielleicht Spaß, rein äußerlich und so weiter und so fort. Aber letztlich gibt es doch so viel mehr in Beziehungen zu erleben, als nur dieses von einem zum anderen. Da würde ich mal unterstellen, da fehlt die Tiefe. Und vielleicht geht es doch so, dass du nachher alleine dastehst und von aller Welt sozusagen, die sagen, dann steig mal noch in die Tasche. Ne? Mit dir will ich ja nichts zu tun haben. Oder sie wollen nur was mit dir zu tun haben wegen deiner Kohle. Ne? Heute, vor 6 Jahren, war ein ganz, ganz besonderer Tag in meinem Leben. Ich habe geheiratet. Und nicht nur ich, sondern meine Frau auch. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also, das ist wahrscheinlich nur uns so gegangen. Oder zumindest nur mit ihr. Mir war das immer so wichtig in so Argumentationen. Ja, wir haben tatsächlich manchmal gestritten. Tun wir heute manchmal auch noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder was heißt, wenn ich ganz ehrlich bin? Natürlich, das kommt in jedem Haus vor. Machen wir uns nichts vor, oder? Aber wenn ich an meinem Leben festhalten will, wenn ich an dem festhalten will, nö, so ist es. Und wir hatten einige so Stories, manches hat sich nachher einfach in Luft aufgelöst, was einfach blöd war, weil sie hat sich auf die Situation bezogen und ich auf die. Und natürlich haben wir dann, bis wir das dann rausgefunden hatten, ne, zum einen haben wir über Schwimmen geredet, sie hat gemeint das Schwimmen im Gardasee und ich habe gemeint das Schwimmen im Baggersee in Innsbruck. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, was redest du von Blödsinn? Ne? Aber mein Punkt ist hier, wenn du dich drauf beziehst und sagst, und ich habe Recht, dann wirst du dein Leben verlieren. Dann kommt das verflixte 7. Jahr wahrscheinlich irgendwann. Ne? Weil wenn du dann sagst, nee, und immer wieder, anstatt irgendwann zu kapieren, nee, es ist jetzt wurscht, jetzt sei doch einfach mal still. Naja, also vielleicht schafft sie es eher als ich. Aber ist doch jetzt echt wurscht, es geht nicht hier um Recht zu haben, sondern es geht darum, meinen Partner zu lieben. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Ja? Ich kann meinen Partner auch lieben, wenn sie nicht recht hat. Nein, oh Gott. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber da, wenn ihr länger in so Beziehungen drin sind, die länger gehen, da wird es offensichtlich, wenn ich immer nur recht haben will, dann kühlt es natürlich irgendwann mal aus. Und ich freue mich so für uns, dass das eher wirklich sehr auf der anderen Seite ist, dass es nach manchem Ringen miteinander einfach immer schöner wird. Wir haben noch einen langen Weg. Wir haben ja vielleicht auch noch mal 45 oder keine Ahnung wie viele Jahre. Schauen wir mal, wie lange es gegeben ist. Aber wenn ich da festhalte an meinem Leben, dann werde ich es verlieren. An meinem Recht haben. Ja? Oder an meinem Lebensstil. Und was ist der Prozess in alledem? In diesem Umdenken, in diesem Hineinkommen, ich sage mal, die Sache mehr und mehr so anzugehen, wie Gott sie sieht. Ja, was ist der Prozess? Der Prozess ist der hier. Stirb langsam. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und es passiert auch nicht heraus aus unserer eigenen Kraft, aber da will ich nachher noch was zu sagen, sondern durch das, dass ich Gott vertraue, dass er mich ganz tief drinnen, dadurch, dass ich ihm begegnet bin, dass er mich wirklich umgebaut hat und mich in die Lage versetzt hat, so zu leben. Was heißt es jetzt, sein Leben zum Gewinnen? Wenn ich jetzt jemand bin, der gerne Kuchen backt, dann sage ich dir, weiter Kuchen backen, sehr gut, gute Sache. Also verstehe mich hier wirklich nicht falsch. Aber lass es nicht da stehen, sagen, naja, ich bin halt nur dazu da, dass ich halt hier unterstütze. Sondern das ist vielleicht ein bisschen ein dummer Ausspruch, aber da steht, trust yourself, be a boss. Ja? Also es ist sicherlich anders gemeint, aber trau dir was zu. Oder besser gesagt, trau dem Jesus, der in dir lebt, durch deine Wiedergeburt, trau dem was zu. Das heißt nicht, dass jeder der große Schreihals werden muss, so ein Lautsprecher auf dem Marktplatz für Jesus. Ja? Aber Schritt für Schritt sag, okay, prinzipiell ist das jetzt nicht so mein Ding, aber wie kann ich mitbauen? Im Reich Gottes geht es immer um andere Menschen. Und ich sage immer, ja, es ist ein Kollektivauftrag, die Menschen mit unsere Stadt zu verändern, aber es ist vielmehr ein Individualauftrag auch, dass jeder von uns diese Verantwortung hat. Und da heißt natürlich dann auch für mich selber zu stauben und sagen, ich stelle mich da mal hin. Oder ich sage mal was. Ja? Ich, wenn es um irgendein Thema geht, das sagt, oh, da kommt mir jetzt ein guter Gedanke, dass ich dann nicht sage, na, nur nicht anstoßen, Hauptsache mit allen Menschen gut auszukommen. Sondern hier diese Einladung, dieses Kreuz auf dich zu nehmen, und wirklich zu sagen, okay Gott, jetzt sage ich mal was, jetzt mache ich meinen Mund auf. Mir geht es um den anderen Menschen. Ja gut, ich denke, das war jetzt das, was ich gerade schon gesagt habe. Mund aufmachen. Für nicht nur sagen, ich bin halt der, der im Hintergrund ein bisschen was macht. Also das ist gut, aber jeder von uns hat diesen großen Auftrag von Jesus. Jetzt, manche von euch wissen, dass ich zurzeit unterrichten darf bei der Theologischen Hochschule THS Bingen, die jetzt auch eine Zweigstelle haben hier im Nürnberger Raum. Und da unterrichte ich zurzeit über die Pastoralbriefe. Ja, also morgen wieder von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr darf ich da 15 Studenten bespaßen. Hoffentlich, die alle in pastorale Berufe wollen. Also die machen so duale Ausbildung und boah, ich sage immer, wie soll denn das gehen? 4,5 Stunden quatschen, das scheint selbst für mich ein bisschen lang zu sein. Was? Ja, aber es funktioniert eigentlich recht gut und es macht auch recht Spaß. Jetzt Pastoralbriefe, also das sind diese letzten Paulusbriefe, die wir haben. Der 1. Timotheus, der 2. Timotheus und der Titusbrief. Ja? Und weil er halt da über pastorale, hirtenmäßige Aufgaben redet, heißen die halt, Pastor ist der Hirte, heißen die eben Pastoralbriefe. Ja? Und eine der Stellen dazu ist, wie sterbe ich zu mir? Der Paulus hat sich auch so verändert in seiner Theologie, als er da rauskam, aus den frühen Briefen, da sagt er dann zum Beispiel, Dank sei Jesus, der uns erlöst hat aus unserer Sünde. Ja? Dass wir die theoretische, theologische Freiheit haben. Ja? Dass wir jetzt wirklich tatsächlich reingewaschen sind von unserer Sünde. Später sagt der Paulus dann, danke Jesus, in den Pastoralbriefen, danke Jesus, dass du uns erlöst hast von unseren gottlosen Werken, von unserem Tun, das nicht Gott gefällt. Da geht es dann nicht mehr um theoretische Werte, sondern viel, viel mehr um unser praktisches, alltägliches Tun. Und am Anfang schlagen sich die Köpfe ein, da sagt er zu den Galatern, ihr seid alle verhext, die ihr da so falsche Irrlehren, in die Runde setzt. Und dann sagt er in den Pastoralbriefen als Paulus Senior, sagt er dann, lass sie reden, hab nichts zu tun mit diesem unnützen Geschwätz, sondern du konzentrier dich auf die Leute, mit denen du vorwärts gehst. Ne? Und unter anderem sagt er da in den Pastoralbriefen, wie stauben wir für uns selber? Und da heißt es hier, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur ein wenig Nutzen. Aber zu üben, wie man Gott liebt und ehrt, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das ein Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Also sprich, er sagt hier, deshalb habe ich da Lord's Gym, habe ich da drüber geschrieben, er sagt hier, es ist gut, sozusagen sich körperlich zu betätigen. Es ist gut, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja? Es ist gut, joggen zu gehen, wobei die sind damals wahrscheinlich nicht joggen gegangen und die hatten auch noch kein Fitnessstudio 60 nach Christi oder sonst irgendwas. Ja? Aber sich fit zu halten, bringt was. Ja? Also ist nicht für die Guts. Aber er sagt jetzt hier, und so wie du ins Fitnessstudio gehst und dann auf deiner Tretmühle oder auf deinem Cross-Trainer da hier eine Stunde lang 1000 Kalorien verbrennst oder keine Ahnung, was ihr da so macht, wenn ihr jede Woche dreimal ins Fitnessstudio geht oder außer mir ist wahrscheinlich ein Quatsch. Es war mal Zeiten, da habe ich jeden Monat vor meiner Hochzeit, ich wollte immer mit 85 heiraten und habe tatsächlich jeden Monat ein Kilo abgenommen und mit 85 geheiratet, Kilo. Genau. Danach wieder zu. Was waren es denn? Ich glaube, 25 Kilo habe ich nochmal drauf gefespert. Meine Frau kocht gut. Ja, genau. Da wollte ich noch was sagen hier. Und zwar genauso, sagt der Paulus, wie du wie du diese körperlichen Übungen machst. Genauso sollst du dich trainieren in deiner neuen Lebensweise. Ja? Wenn dich wieder irgendein Gedanke einschießt und du sagst, boah, jetzt könnte man ja da wieder was anschauen. Wenn du denkst, du bist jetzt wieder schier am Explodieren, ja, weil du jetzt halt doch wieder recht haben musst oder sonst irgendwas, ja. Oder wenn jemand irgendwas tut, was dich so tief verletzt, ja, dann sagt er, genauso wie du im Fitnessstudio deine Gewichte stemmst, ja, genauso sollst du dich darin üben, zu denken, nein, das habe ich jetzt überwunden. Jesus lebt in mir mit seiner Kraft und deshalb tue ich das jetzt nicht. Deshalb breche ich dieses alte Muster. Und dann, oder egal was du hast, mit dem du am Kämpfen bist, ja, so dieses Bild vom Fitnessstudio, ich finde das so eine gute Sache. Dieses neue Denken über mich selber, das, ja, ich backe halt einen Kuchen. Also bitte, super Kuchen, gell? Aber nicht zu sagen, nee, halt, Moment, ich bin nicht nur ein Kuchenbäcker. Jesus will auch, dass es einen Unterschied macht mit Menschen, ja? Und deshalb sage ich jetzt mal was. Und wenn ich überrollt werde, so be it. Ist mir jetzt wurscht, ja? Und das immer wieder einzutrainieren. Und manchmal haben wir ein bisschen mehr Bock zum Trainieren, manchmal haben wir ein bisschen weniger Bock, ja? Aber und auch da wieder zu sehen, was ich vorhin mit dem Papa gesagt habe, es scheint auf der einen Seite mit unseren Gewohnheiten oder wie du mit Geld umgehst und sagst, na, das gehört mir, das brauche ich jetzt. Ja? Da zu sagen, nee, ich mache meine Hand auf und ich gebe. Gott ist zuzutrauen, dass er vielleicht doch mehr Recht hat als ich. Und das dann einzutrainieren. Ja? Und wenn ich trainieren gehe, dann nehme ich was in Kauf. Dann schmerzt es. Aber schaut euch mal diese, ich sage es mal, der Papa hier, mein Papa hier und mein Papa jetzt. Und ich würde es genauso sehen, wenn wir das eintrainiert haben, wo wir denken, boah, nee, ich brauche das, ich muss das. Und da kann man, ob das jetzt Rauchen oder andere Süchte, das sind jetzt natürlich wieder so die typischen Beispiele, sind oder einfach mein Aufbrausen, mein Ärger oder sonst irgendwas verglichen mit dem, was dahinter steht, ja, ist kein Unterschied. Da ist Tod im Vergleich zu dem, wenn ich das trainiert habe, nicht aus mir selber, sondern aus seiner Kraft und da ist dann Leben drin. Aber es macht nicht Spaß, sterben macht keinen Spaß. Und sich ins Fitnessstudio zu bringen, gut, manchen macht das Riesenspaß, aber tut's, ja, so stemmt diese Gewichte mit, egal was für Bibelverse ihr da ranhängt, und stemmt die. Und werdet da drin stark, okay? Wie weit sind wir denn? Ui, so weit schon. Ich mach's noch kurz. Auch beim Studieren von diesen Pastoralbriefen haben wir festgestellt, oder habe ich festgestellt, weil die Elders, also die Ältesten, das hört sich ja immer an wie so eine geistige Elite. Und da gibt es in so Gemeinde wie wir, gibt es normalerweise 7, 8 Leute. Gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr, weil wir ja auch noch viel mehr im Ehrenamt waren und sind. Aber wenn wir jetzt damals zurückgehen in die Zeiten und diese Pastoralbriefe, die Timotheusbriefe, die gehen nach Ephesus. In Ephesus, es gibt keinen Ort, wo du dich am Sonntag treffen kannst, so einen großen Raum wie hier, gibt es nicht. Sondern wir lesen immer wieder, dass die sich in den Häusern getroffen haben. Das größte Haus in Jerusalem war das vom Kaiphas zu Jesu Zeiten, da haben 150 Leute reingepasst. Aber in das normale Haus, wie viele Leute passen denn bei dir ins Wohnzimmer? Und damals war nochmal alles viel enger und kleiner, weil du musstest ja eine Stadtmauer drumherum bauen um deine Stadt. Ephesus, 250.000, war die 8. größte Stadt der Welt, wäre heutzutage vergleichbar mit Shanghai mit 23 Millionen Menschen. Also es war eine richtige Weltmetropole. Die Gemeinde dort war ziemlich groß, weil nämlich der Silberschmied, der Demetrius, der hat sich gefürchtet, dass sein Business den Bach runtergeht. Und hat deshalb diesen großen Aufstand organisiert gegen die Kirche. Und ich sage mal, in Nürnberg, wenn da 5 Zeugen Jehovas auf dem Aufsatzplatz mit ihrem Wägele rumstehen, da organisiert keiner einen Aufstand. Aber wenn es irgendeine Bewegung gibt, die anfängt, alles zu unterwandern und die Gegebenheiten zu ändern, dann gibt es einen Aufstand. Jetzt sagen wir, das ist ja wahrscheinlich sehr konservativ angesetzt, es gibt 2.000 bis 3.000 Christen in Ephesus. Und wir sagen, ein Ältester hat eine Hauskirche geleitet. Der war ein Pastor von so einer Hauskirche mit 20 bis 30 Leuten. Ja. Dann haben wir in Ephesus nicht 8, 9 Älteste, die Gemeinde leiten, sondern, und wenn es dann doppelt so viel waren, ja, 4.000 oder 6.000 Christen, dann hast du auf einmal 100 oder 200 Älteste in dieser Stadt Ephesus, die Gemeinde leiten. Und jetzt, wie soll denn das gehen? Wie sollen die sich denn da zurechtfinden mit dieser flachen Leiterschaftsstruktur? Und wahrscheinlich war es so, wie die Apostel in Jerusalem auch, die haben gesagt, wir setzen die Diakone ein, damit wir da sein können und die Leute lehren, damit wir die Bibel studieren können und dass wir beten können. Wahrscheinlich haben diese 100 oder sonst irgendwas Ältesten sich getroffen und haben gemeinsam die Bibel studiert und haben gemeinsam ihre Predigten für den Sonntag vorbereitet und sind dann wieder raus. Und dieser Älteste, das war auch und wenn wir sagen 20 bis 30 Leute, dann sind wir ja auf einem Hauskreisleiterniveau heutzutage. Und der hat die Verantwortung, der war derjenige, der dich getraut hat, der dich getauft hat, der dich beerdigt hat, der Hauskreisleiter. Aus Mangel an anderen Strukturen oder einfach Gegebenheiten. Ja. Und derjenige war auch der wahrscheinlich von den anderen unterstützt wurde, finanziell. Die haben ihrem Hauskreisleiter ein bisschen Kohle gegeben, damit er weniger arbeiten muss, dass er zu diesen Treffen gehen kann mit den anderen Ältesten. Ja. Also sicher, manches wissen wir nicht sicher, aber es wird zumindest sehr viel Sinn machen. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, was hat das mit mir zu tun und mit dem mir zu sterben? Das war ja unser Thema heute, oder? Ich würde einfach sagen, für mich ist es ein interessanter Punkt, was man da umsetzen kann, aber diese Einladung Gottes und die Gemeinde damals ist ja gewachsen wie Pilze aus dem Boden, ne? Und du musstest dann, wenn du neue Leute, ich schreibe gleich schon, mein Wohnzimmer ist zu voll. Entweder musstest du am Sonntag dann ein zweites Mal dein Wohnzimmer füllen, aber irgendwann sagt die Frau dann auch, ja, jetzt ist aber mal gut, ja. Oder du musstest schnell jemanden heranziehen, der sein Haus auch aufmacht und sein Wohnzimmer, ja. Und der Älteste, der hat dann gelehrt und ermahnt und die Leute ermutigt. Und ich denke, was da drin steckt für mich, ist einfach dieser Gedanke Gottes, dass ich mich investieren soll in andere Leute. Dass ich Verantwortung im Reich Gottes übernehmen soll für andere. Und dass ich nicht sage, ja, lass mal die da oben machen, sozusagen. Sondern sagen, ich persönlich fühle mich verantwortlich, wenn ich ein Hauskreisleiter bin, auch für die anderen und sage, na, lass, der soll zum Harald reden, der hat zu große Probleme oder sonst irgendwas. Sondern sich selber das zuzutrauen und sagen, okay, ich muss schauen, dass dieser Laden hier mitläuft. Ich will, dass Gottes Reich wächst und ich will mich da einbringen. Und da geht es vielleicht hier und da einmal umzudenken. Da gilt es hier und da einmal für sich selber zu stauben. Und wahrscheinlich ist die Predigt jetzt viel zu lasch für unser Gay. aber ich glaube, das ist die Message. Geht es dir um dich selber? Und dann sagt Jesus, da wirst du dein Leben verlieren. Oder geht es dir um andere? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von aller Seele und mit all deinem Verstand. Das andere aber ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da mag ich euch heute einfach einladen. Bring dich ein. Investier dich in andere. Mit dem, was du hast und trau es dem Gott in dir zu. Und dann übe ein, dass dieser Tod, dieses Egoismus, wir brauchen Grenzen, keine Frage. Ich kann nicht immer nur für andere Leute da sein, gell? No question. Aber trotzdem, letzten Endes geht es nicht um mein Haus, das ist in 80 Jahren wieder abgerissen oder in 100, wenn du Glück hast, auch noch ein bisschen später. Aber du wohnst dann eh nicht mehr drin, sondern es geht um das Reich Gottes. Und nicht um mit wie viel Millionen auf dem Konto stupst du nachher. Und bring dich ein. Arbeite den ganzen Tod raus aus deinem Leben, diese ganzen Sünden, diesen ganzen Egoismus und dieses Gymbild, das tut weh, aber es wächst mit der Zeit. Stirb langsam und komm langsam zum Leben. Ne? Und investier dich in andere. Und lass nicht immer, ah ja gut, so da. Sollen die Ältesten machen, so der Harald und die Bärbel, die haben ja sonst nichts zu tun. Ne? Quatsch mit Soße, ja logisch. Ne? Lass uns zusammen Gott vertrauen und zusammen sein Reich bauen. Okay? Herr Jesus Christus, danke für dieses Vorrecht, dass wir jetzt schon sterben dürfen. Sterben zu all den Sachen, die das Leben rausnimmt aus unseren Beziehungen, das Leben rausnimmt, aus unserem Leben. Und Herr, danke, dass immer mehr du übernehmen darfst. Und wir beten, dass wir da richtig hineinarbeiten, dass wir da richtig geistliche Muskeln uns antrainieren, Herr Jesus. Und Herr, wir beten für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Und ich, wenn du jetzt du bist, und wenn du sagst, bisher geht es ja um mich, um mein Geld und um, dass ich gut bei anderen dastehe oder sonst irgendwas und du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Jetzt. Und zu bitten, Herr Jesus, vergib du mir, dass ich im Mittelpunkt von meinem Leben stehe und komm du jetzt hinein. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Und ich will dir nachfolgen und ich will dieses Leben mehr und mehr schmecken, trotz der widrigen Umstände. Und ich will einen Unterschied machen für dich. Und das bete ich auch für alle anderen von uns, die wir heute da sind. Herr, wir beten nächste Woche für diesen Al-Masira-Kurs, den wir da starten wollen, für diesen Alpha-Kurs mit den Flüchtlingen oder Geflüchteten. Ich bete, dass sie kommen. Ich bete, dass wir uns einbringen. Ich bete, dass Menschen dadurch, oder wir beten, dass Leute dadurch gerettet werden und dich kennenlernen und dann einen Unterschied machen in ihrer Community wieder. Herr, und so wollen wir unser Kreuz auf uns nehmen und wir wollen einfach auch mit diesem Wissen, das ist was Gutes, das tut weh, das ist Scheibenkleister, es kostet uns was, aber im Vergleich zu dem, was vorher war und zu dem, wo du uns hin verwandeln wirst, seist du gepriesen. Und wir wollen es aus Glauben tun, weil wir dir vertrauen, dass du in uns wohnst und dass du den Unterschied machst und nicht wir uns selber zusammenreißen. Wir machen das in deiner Kraft, diese geistigen Gewichte stemmen, Herr Jesus. Und so bete ich, dass du uns segnest die Woche Und Herr, dass wir echt, dass du uns zeigst, wo ist unser geistliches Fitnessstudio, wo können wir ausarbeiten, Workout, ne? Wo können wir trainieren? In deinem mächtigen Namen. Amen.